Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Die gute Nachricht zuerst. Ich bin noch am Leben. Und du und deine Liebsten auch. Wir haben Glück gehabt bislang. Was für ein Segen. Und die Kollegen erholen sich so weit mit der Zeit. Und doch ist alles so schwer und hart und müde.
Schwer und hart und müde, so klang es schon 2020, zu Beginn der Pandemie, als Nicolas Stehmann seine Corona-Passionsspiele erst online, dann am Schauspielhaus Zürich inszenierte. Seitdem ist viel Zeit vergangen. Nächsten Montag ist es genau 5 Jahre her, dass es in Deutschland den ersten Corona-Fall gab. Und deshalb legen wir diese Woche hier im Deutschlandfunk Kultur darauf den Schwerpunkt in unseren Sendungen und fragen uns auch heute in Rang 1, wie ist es dem Theater und seinen KünstlerInnen seit der Pandemie ergangen? Der Schauspieler Stefan Hellweg ist an Long-Covid erkrankt, hat vor kurzem an einer Corona-Performance von Showcase Beat Le Mot teilgenommen und berichtet uns davon. Außerdem schauen wir uns an, ob bei den zum Theatertreffen eingeladenen Produktionen Corona eine Rolle spielt und was von den technischen Innovationen der Pandemie geblieben ist. 5 Jahre Corona in Deutschland, eine Zeit der Verunsicherung, der Vorsichts- und Schutzmaßnahmen, des Masketragens und der Isolation, der Impfungen, der erbitterten Proteste, der Diskussionen darüber, ob Kunst und Theater systemrelevant sind. Liegt das alles hinter uns oder spielt es immer noch eine Rolle im Theaterbetrieb? Ganz sicher tut es das für diejenigen, die an Long-Covid leiden. Im Dezember hat das Performance-Kollektiv Showcase Beat Le Mot im Berliner Theater Hebbel am Ufer eine ganz besondere Produktion auf die Bühne gebracht. Raven mit Long-Covid. Ein Titel, der sich auf das berühmte Edgar Allan Poe-Gedicht bezieht, der Rabe, aber ebenso auf exzessive Techno-Raves. Eine Veranstaltung, die explizit für erkrankte Menschen, BegleiterInnen und Allies konzipiert wurde, wie es hieß. Zu den Performern gehörte der Schauspieler Stefan Hellweg. Er ist heute bei Rang 1 zu Gast. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sie sind selbst an Long-Covid erkrankt. Deshalb meine erste Frage, wie geht's Ihnen und was bedeutet diese Krankheit eigentlich für die Ausübung Ihres Berufs?
Also ich bin mittlerweile, würde ich sagen, mild bis moderat betroffen. Man spricht so im Groben zwischen mild, moderat und schwer betroffen. Und mir ist es schon teilweise oder sehr eingeschränkt noch möglich zu arbeiten, aber bei weitem nicht im vollen Pensum, so wie das früher war. Und Sport ist zum Beispiel auch noch nicht möglich. Also sehr eingeschränkt kann ich das machen. Aber auch da ist die Kunst, immer herauszufinden, wie bleibe ich jetzt in meinem Spektrum und wann ist es schon zu viel? Wann gibt es dann doch einen Crash? Und diese Crashs, unter denen wir leiden, die kommen halt dann auch leider immer erst mit einer Verzögerung von 1 bis 2 Tagen. Und je nachdem kann das dann ein paar Stunden, ein paar Tagen, ein paar Wochen oder ein paar Monate anhalten, bis man sich da wieder von erholt hat, ja.
Das ist ja für die Mitarbeit an künstlerischen Projekten, wenn sie drehen wollen oder wenn sie in einer Theaterproduktion mitmachen, wahrscheinlich wirklich sehr schwierig, weil man kennt das zumindest im Klischee, dass da wahnsinnig lange, intensive Arbeitszeiten einfach als selbstverständlich angesehen werden. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Problem, oder?
Ja, also ich könnte jetzt nicht Vollzeit arbeiten, das würde in meinem Beruf wahrscheinlich heißen, Vollzeit in einer Serie spielen, Vollzeit an einem Theater beschäftigt sein. Aber ich konnte das sehr gut während den letzten 3 Jahren immer wieder Nebenrollen. Das sind ja dann meistens, ich würde mal sagen, zwischen ja so 5 und maximal 12 Drehtage. Das geht dann halt schon. Aber wie gesagt, das ist dann sehr stark darauf fokussiert zu sagen, okay, vorher muss ich mich zurücknehmen, muss schauen, dass ich jetzt dann keine Freunde sehe. Also man muss sehr stark sich darauf vorbereiten und ja, das ist dann auch schon einschränkend.
Die Raven-Performance von Showcase Beat Lemo sollte ja ein regelrechtes Symposium sein, so eine Art Happening, was über mehrere Tage hinweg dann auch immer wieder stattfand. Wie ist es vonstatten gegangen? Wie muss man sich das vorstellen? Was haben Sie da gemacht mit Showcase Beat Lemo?
Das war eigentlich wie ein Festival, würde ich sagen, für die BesucherInnen. Also es gab ganz viele verschiedene Performances, die auch zeitgleich an unterschiedlichen Orten stattfanden. Also das ganze Hebbel am Ufer, das H1 in der Stresemannstraße, wurde komplett bespielt. Vom Foyer über den Rang oben bis hin zum Bühnenraum auf der Bühne. Es wurden auch im Zuschauerraum Stuhlreihen entfernt und da nochmal kleine Bühnen hingesetzt. Und so konnte sich dann der Zuschauer oder die Zuschauerin entscheiden, was man wann sehen möchte. Und da gab es dann von Schauspiel über Tanz, Bondage, Spoken Word, eigentlich alle Kunstsparten, die da abgedeckt waren, ja.
Und ging es dann auch thematisch um die Krankheit, um die Pandemie? War das das Thema der Veranstaltung?
Genau, also das Überthema war halt schon Long-Covid und viele der PerformerInnen waren auch selber davon betroffen, manche aber eben nicht und haben sich dann künstlerisch damit auseinandergesetzt. Beispielsweise, wir hatten das Staatsballett aus dem Kosovo mit dabei und die haben eigens eine Choreografie entwickelt und die dann dort gezeigt.
Und wie waren so die Reaktionen auf die Aufführungen? Also ich könnte mir vorstellen, dass da auch ein starker Redebedarf war. Gab es da einen Austausch mit dem Publikum und haben Sie da gespürt, dass es auch ein Bedürfnis gegeben hat, dieses Thema zu behandeln?
Ja, also das war irgendwie ganz lustig, muss ich ehrlich sagen. Also meine erste Szene, als ich auf die Bühne getreten bin, habe ich das in der Rolle eines Professors gemacht, den es auch wirklich gibt, der zumindest bis zu dem Sommer 2024 eher der Meinung war, dass das alles Long-Covid eher was Psychosomatisches ist und hat das so davon abgetan. Und ich habe mich dann entschieden, in der Rolle dieses Professors auf die Bühne zu kommen und wirklich auch einen Text, den er auf YouTube veröffentlicht hat, in einem Online-Medizin-Kongress mit ziemlich harten Aussagen, den aber auch so wiederzugeben. Und er wurde quasi der Professor aus dem Off angekündigt und an der Premiere haben die Leute wirklich gebuht, weil dann viele kennen diesen Namen in der Szene und vermutlich haben einige gedacht, okay krass, der kommt jetzt wirklich auf die Bühne. Das war ganz interessant, das wahrzunehmen und es gab dann bei der letzten Vorstellung am 5. Januar auch wirklich Leute, die danach zu mir gekommen sind und das Gespräch gesucht haben, ja.
Wir befinden uns ja jetzt in so einer Aufarbeitungsphase. Das wird immer lautstark eingefordert, wobei ich den Eindruck habe, dass es vielen Menschen vor allem darum geht, zum Ausdruck zu bringen, dass es zu viele Sicherheitsvorkehrungen, zu viele Freiheitsbeschränkungen gegeben hat. Das hat auch was mit den Theatern zu tun, die eben zum Teil schließen mussten. Aus der Sicht des Betroffenen, können Sie das verstehen, dass Menschen sich und andere im Nachhinein lieber weniger geschützt hätten?
Wenn ich ganz ehrlich bin, ich kann das auch, trotz dessen, dass ich betroffen bin, ich kann das irgendwie verstehen und ich kann auch irgendwie verstehen, dass da viele Menschen keine Lust mehr haben, sich da groß mit zu beschäftigen oder dann vielleicht eher von der Politik jetzt so eine andere Aufklärung fordern, von wegen, was war damals korrekt und was ist nicht korrekt. Wie gesagt, ich sehe das alles natürlich durch die Brille eines Betroffenen und ich kann nur halt nur sagen, ja, wir Betroffenen sind halt leider die Verlierer dieser Pandemie. Also wir haben die Gesundheit verloren und das geht bei doch den meisten auch damit ein, dass es ein finanzieller Einbruch halt ist. Und deshalb kann ich da nur für die Betroffenen, für uns halt sprechen. Und wir oder beziehungsweise ich erhoffe mir jetzt auch dann von der neuen Regierung, die ansteht, dass dieses Thema eben nicht unter den Teppich gekehrt wird und dass man nach wie vor sowohl die Aufarbeitung, aber wirklich in die Forschung halt Gelder steckt. Weil bei wie so vielen Themen ist es halt so, desto mehr Geld dort fließt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass halt eine angemessene Therapie oder ein angemessenes Medikament gefunden wird, das Heilung bringt, denn das gibt es momentan noch nicht.
Sie haben jetzt an einem sehr besonderen Projekt teilgenommen im Hebbel am Ufer. Ist es nicht ein inhaltliches Thema, das jetzt vermehrt auf die Bühne kommen sollte? Also sollte es da nicht mehr Stücke, Performances, Abende zum Thema Corona geben? Es sieht eigentlich so ein bisschen aus, als würden die Theater zumindest das inhaltlich so gar nicht mehr auf dem Schirm haben oder sich damit nicht auseinandersetzen wollen. Haben Sie die Hoffnung, dass das auch sozusagen in den Künsten im Theater jetzt verstärkt behandelt wird?
Ich hoffe doch, und da mache ich dann nochmal die Klammer auf. Also es geht da nicht nur um Corona, es sind ja wirklich chronische Erkrankungen, die dadurch entstehen. Und gerade das Thema auch nicht sichtbare Erkrankungen. Und da finde ich, das ist eine total nicht sichtbare, marginalisierte Gruppe im Kulturbetrieb generell. Und ich finde auf jeden Fall, das gehört auf die Bühne, und ich hoffe sehr, dass weitere mutige Menschen, wie jetzt die Intendantin vom HAU, Frau Vanackere, an dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön, muss man so sagen, die das halt möglich gemacht haben und die zeigen, ja, auch chronisch kranke KünstlerInnen haben ein Recht, ihre Kunst zu machen, aber vor allem auch auf der Bühne zu stehen und gesehen zu werden. Und dass solche Projekte dann halt auch gefördert werden.
Der Schauspieler Stefan Hellweg. In dieser Woche war es wieder soweit. Die Jury des Berliner Theatertreffens hat bekannt gegeben, welche 10 bemerkenswerten Inszenierungen des vergangenen Jahres ausgewählt wurden und im Mai in der Hauptstadt gezeigt und diskutiert werden. Es gibt unter anderem René Poleschs letzte Inszenierung zu sehen, eine große Hommage an Pina Bausch vom Tanztheater Wuppertal, Kontakthof Echoes of 78 und eine VR-Inszenierung des Kollektivs Darum aus Wien, IOL, End of Life. Nach der Bekanntgabe im Haus der Berliner Festspiele konnte ich mit meinem Rang-1-Kollegen Janis Elbira sprechen, der ebenfalls zur Jury gehört. Ich habe ihn erst einmal gefragt, ob der Eindruck stimmt, dass diesmal besonders düsteres Theater ausgewählt wurde.
Es ist kein komplett düsteres Theater. Es stimmt die Beobachtung, dass das Düstere und der Nachklang dessen, was so in der Welt passiert, an den Bühnen momentan absolut dominiert und eher wenig mit Aufbruch und guter Stimmung ist. Aber es gibt natürlich Positionen, die einerseits eher auf der lustigen Seite sind, wie Die Maschine, großes Wortspieltheater rund um Goethes Gedicht Wanderers Nachtlied. Und es gibt vor allen Dingen auch, und das ist dann vielleicht der utopische Gegenstrang zu diesen finsteren Untergangserzählungen, die auch Teil des Theatertreffens sind, die empowernden Geschichten. Also ein Stück wie Blutbuch zum Beispiel aus Magdeburg oder natürlich Sancta, die große feministische Oper von Florentina Holzinger. Das sind Arbeiten, die entlassen einen schon eher mit einem guten Gefühl.
Wir haben unseren Schwerpunkt in dieser Woche, dass wir auf die Corona-Jahre zurückschauen, die hinter uns liegen. 5 Jahre, seit das erste Mal ein Fall in Deutschland offiziell gemeldet wurde. Nun haben wir ja in den letzten Jahren immer wieder eigentlich darüber gesprochen, dass wir erstmal froh sind, diese Einschränkungen der Corona-Zeit sind vorbei. Das Theater findet wieder zu lustvollen Spielformen zurück, sucht sich sein Publikum, bietet sehr viel Sinnliches an. Das scheint mir ein bisschen in den Hintergrund gerückt zu sein, weil man sagen kann, die anderen Themen sind wichtiger geworden, die schwierige Weltlage drängt sich in den Vordergrund. Ist diese Euphorie nach den Corona-Jahren jetzt erstmal vorbei?
Ja, ich glaube, ein Stück weit stimmt das schon, dass andere Weltlagen jetzt das überlagert haben und auch eben diese Aufbruchsstimmung, die nach Corona vielleicht momentweise da war, weil ja teilweise vorübergehend auch sehr viel Geld in die Szenen geflossen ist zu der Zeit. Also da gab es auch Möglichkeiten, bestimmte Dinge zu realisieren, die vorher nicht gingen, dass die jetzt so ein bisschen verflogen ist angesichts dessen, was so in der Welt passiert. Es ist generell relativ schwierig zu sagen, was eigentlich von Corona und auch den Ästhetiken, die während Corona ausgebildet worden sind, übrig geblieben ist. Also viele hatten sich ja davon so eine Form von Digitalisierungsschub erhofft, der in Teilen übrig geblieben ist. Mit so einer Arbeit wie EOL, die wir jetzt hier eingeladen haben zum Theatertreffen aus Wien, die würde es, glaube ich, ohne diese Digitalisierungsoffensiven so nicht geben. Andererseits, glaube ich, war es schon immer eine etwas komische Narrative zu sagen, das ist jetzt irgendwie die Chance für Innovation. Das ist so ein Innovationsmotor, so eine Pandemie. In Wahrheit ist man froh, wenn sie vorbei ist. Und in Wahrheit ist man froh, wenn man das machen kann, was man vorher gerne gemacht hat. Und da, glaube ich, stehen die Theater jetzt gerade wieder.
Einzelne Bühnen haben ja sich auch wirklich um eine eigene Digitalsparte bemüht, haben sozusagen digitale Bühnen gegründet. Und da sah es so aus, als könnte da wirklich was Neues entstehen. Da sind Akademien gegründet worden, um das zu erforschen, um das auszuprobieren. Was ist davon übrig geblieben?
Im Großen und Ganzen nicht so wahnsinnig viel. Es gibt einzelne Leuchtturmstandorte, wo das weiterhin ernsthaft betrieben wird. Nürnberg fällt mir da zum Beispiel ein, die sich sehr um das digitale Theater verdient gemacht haben. Das Stichwort Akademien ist, glaube ich, ein gutes, weil sich das Ganze eher so strukturell erhalten hat im Sinne von Ausbildungsstätten, also wo man versucht, für das Theater auch Input zu bekommen von Menschen, die sich in diesem Digitalen sehr, sehr gut auskennen. Dass jetzt alle Theater auf einmal online produzieren, davon ist eigentlich fast nichts mehr übrig. Das muss man so ehrlich sagen.
Aber es gab ja schon Stimmen, die gesagt haben, wir können jetzt zum Beispiel inklusiver sein, wir können ein anderes Publikum für uns gewinnen, wir können auch ein Publikum gewinnen, das sich insgesamt für den technischen Fortschritt zum Beispiel interessiert und darüber auch ein bisschen andocken. Das hat sich irgendwie aufgelöst, oder?
Naja, teilweise. Ich glaube, das ist schon ein spannender Aspekt, dass sowas wie eine softe Ästhetik sich entwickelt hat über die Jahre. Diese sogenannten Relaxed Performances, die mal ganz andere Zielgruppen auch in den Blick nehmen. Also wo es darum geht, dass man Menschen, die zum Beispiel sensorisch ansonsten im Theater überfordert sein können aufgrund bestimmter kognitiver Einschränkungen zum Beispiel, dass man für die theatrale Situationen schafft, die für sie funktionieren. Das ist, glaube ich, auch mit Blick auf die Diskussion um vulnerable Gruppen, die uns in Corona begleitet haben, was Neues, was ins Theater hinein diffundiert ist und was, glaube ich, auch bleibt. Wird. Also ich habe relativ viele Performances dieses Jahr gesehen, die so mit dieser soften, relaxten Ästhetik arbeiten.
Okay, das ist eine ästhetische und vielleicht auch technische Frage, aber wie sieht es denn mit dem Inhalt aus? Es wurde zum Beispiel schon angemerkt, es gibt jetzt keine Stücke in der Auswahl, die sich mit der Umweltthematik, mit den Krisen der Umweltsituation auseinandersetzen. Aber gibt es denn überhaupt Stücke, die die Corona-Krise aufarbeiten, die sich mit der Krankheit, mit der Pandemie beschäftigen? Habt ihr da irgendwas gesehen in den letzten Jahren vielleicht, nicht nur in diesem Jahr, sondern überhaupt? Ist das ein Thema, an das sich die Theater heranwagen?
Im Großen würde ich sagen, nein. Ich habe schon das Gefühl, dass der Wunsch besteht, sich damit nicht mehr zu beschäftigen, obwohl es eigentlich seltsam ist, weil es zu so großen gesellschaftlichen Verwerfungen geführt hat, würde man eigentlich erwarten, dass die Theater da irgendwie was mit anfangen können. Ich glaube, das Eisen ist sehr heiß, sich mit Corona zu beschäftigen, weil es eben momentan so stark instrumentalisiert wird von verschiedenen Gruppen. Ich habe den Eindruck, da tun sich die Theater extrem schwer mit.
Also daran kann man sehen, dass es manchmal doch zu aktuell sein kann, ein Thema, weil da ja auch Freiheitsdebatten geführt werden, da werden politische Debatten gerade massiv drüber geführt und da scheinen die Theater dann doch zu sagen, wir müssen ein bisschen abwarten, bis wir das aufarbeiten können?
Ja, das Theater ist ja generell ein langsames Medium. Ja, doch, im Großen und Ganzen würde ich das schon sagen. Es braucht teilweise, um wirklich vernünftig zu arbeiten, einen relativ langen Reflexionsraum, einen relativ langen Reflexionsgang auch. Und da tun sich die Theater, glaube ich, mit Corona einfach wahnsinnig schwer. Genauso wie sie sich auch mit dem Klimawandel schwer tun, den sie nicht richtig zu fassen kriegen, ästhetisch nicht richtig zu fassen kriegen. Ja, das Theater braucht vielleicht noch Zeit und vielleicht müssen auch gesellschaftlich noch ein paar Debatten zuerst geführt werden, bevor das Theater wirklich in der Lage ist, auf dieses Pandemie-Thema so richtig anzuspringen.
Und kurz zurückzukommen auf die Auswahl für 2025. Worauf können wir uns besonders freuen oder worauf freust du dich besonders?
Ich freue mich auf alle 10 natürlich, das sage ich ganz ehrlich. Ich freue mich aber vor allen Dingen auf sowas wirklich wie die VR-Performance EOL End of Life aus Wien. Das ist, glaube ich, tatsächlich State of the Art. Es ist eigentlich eher so Benchmark sogar. Es ist eine neue Referenz für das, was man glaubt, mit diesem Medium machen zu können. Ich fand bislang oft, dass VR-Performances eher so eine Art Gimmick sind, die Geschichten erzählen, die man eigentlich auch relativ verlustfrei ohne diese Brille auf der Nase erzählen könnte. Das ist hier nicht so. Und das hat uns alle, glaube ich, nicht nur technisch, sondern auch, was da erzähltechnisch dann möglich wird, extrem beeindruckt.
Das sagt Janis Elbira. Seine Jurytätigkeit beim Theatertreffen endet übrigens in diesem Jahr. Er hat es erwähnt, Blutbuch, eine Inszenierung von Jan Friedrich, ist ebenfalls eingeladen zum diesjährigen Theatertreffen. Damit ist auch das Theater Magdeburg vertreten. In der aktuellen Ausgabe des Theaterpodcasts von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de sprechen Susanne Burkhardt und Elena Philipp mit dem Regisseur und den SchauspieldirektorInnen Clemens Leander und Clara Weide darüber, welche Rolle das Theater in Magdeburg nach dem Attentatsschock und angesichts einer starken rechten Szene spielen kann. Wir hören schon mal rein, was Clara Weide dazu sagt.
Was leider direkt nach dem Anschlag passiert, ist eben diese Vereinnahmung von so völkischen radikalen Stimmen und da auch zu überlegen, also im Vergleich zu dem, als dort die Stunde lang geschwiegen wurde vor dem Dom, haben sich halt wirklich radikale Neonazis auf dem Hasselbachplatz versammelt. Das ist nicht weit entfernt und man hat die dann gehört, weil die anderen also waren in dem Gedenken vereint und da wurde sofort quasi Partei ergriffen, um das irgendwie zu instrumentalisieren. Und hier als Theater können wir nur versuchen, irgendwie diese Instrumentalisierung der Spaltung wie weiter entgegenzutreten und zu versuchen, auch an Veranstaltungen teilzuhaben, wo man eben diese Geschichten erzählt oder wo man irgendwie versucht, dieser Zuspitzung und dem Hass quasi auch entgegenzutreten. Trotzdem würde ich sagen, dass sich bei uns als Theater auch oder als Theaterschaffende, die jetzt hierher gekommen sind vor 2,5 Jahren auch, Naja, einstellt so ein Gefühl, dass wir werden hier nicht grundsätzlich die Verhältnisse ändern. Also ich glaube, wir sind ein Ort, wo Leute eine Sicherheit finden, wo sie ihre Themen finden, wo wir Gemeinschaft stiften können, wo wir Haltung zeigen können und damit auch ganz wichtiger Teil von der öffentlichen Diskussion sind. Wir machen hier geiles Theater. Das hat auch was, ja. Das heißt, ist auch eine Landeshauptstadt irgendwo würdig. Aber wir werden hier manifeste rechte Einstellungen von über 20% werden wir nicht ändern können.
Clara Weide, Co-Schauspieldirektorin am Theater Magdeburg. Das vollständige Gespräch hören Sie in der aktuellen Ausgabe des Theaterpodcasts von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de. Die können Sie überall streamen, wo es Podcasts gibt. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie es gut.